Also zunächst mal liebe Grüße aus Äthiopien von Mulugeta Ashagre. Ich hatte die Woche mit ihm telefoniert. Die Gemeinden wachsen weiter, gerade auch dort unten im Kaffergebiet. Ich selbst werde im Februar die ersten 2 Wochen wieder dort sein. Wenn jemand Lust hat, kann er gerne mitkommen. Ja, die Gemeinden brauchen Gebet weiterhin, gerade unter den Oromos, das ist die größte Volksgruppe. Da gibt es ein paar Scharfmacher, man nennt sie die Nazis. Warum, weiß ich nicht. Aber man nennt sie die Nazis, das sind nationalistische Scharfmacher, die dann die Oromos gegen die Amharen aufhetzen wollen. Da hat es ganz böse Sachen gegeben. Und das macht leider auch vor Gemeinden nicht halt, die dazwischen sind und schwer unter Druck sind. Dazu kommt die Situation, dass die Amerikaner viele Sanktionen erlassen haben über das Land, weil der Präsident nicht mehr mit den Tigreis macht. Und ja, da sind jetzt die Lebensmittelpreise mehr als doppelt so hoch für Teff, auch Benzin mehr als doppelt so teuer. Und das ist schon nicht leicht für die Menschen. Betet für das Land um Frieden. Gott hat die Türen weit geöffnet, dass es weiter so bleibt, dass die Gemeinden wachsen und auch geistlich stark werden in diesen ganzen Schwierigkeiten. Ja, wir machen jetzt weiter mit Matthäus. Wir hatten das Kapitel 1 uns mal ein bisschen angeschaut. Wir kommen jetzt zum Kapitel 2. Als Jesus in Bethlehem, in Judäa geboren wurde, in die Welt hineinkam, zur Zeit des Königs Herodes. Also ganz klar in Raum und Zeit, an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit kommt Gott. Immanuel, wie wir gehört hatten, mitten unter uns. Gott mit uns. Gott ist bei uns. Gott ist gekommen, der Jehoshua, Jesus, Gott selbst will sein Volk retten von ihren Sünden. Und schaut, was passiert. Als Jesus hineinkam in die Welt, in diesen Tagen, da trafen Magier aus dem Orient in Jerusalem ein. Magier aus dem Orient, aus dem Osten. Von Sonnenaufgang her, da kommen sie. Magier treffen in Jerusalem ein und sie sagen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Magier kommen. Sterndeuter. Wörtlich Magier, das waren tatsächlich, wir würden sagen, Okkultisten. Es war eine persische Priesterkaste, man nannte sie die Magoi, Magier. Da waren die Leute hoch angesehen. Die Klugen, die Weisen, die Gebildeten, die hatten Kontakt irgendwie mit der unsichtbaren Welt. Die konnten Zeichen deuten, die konnten in den Sternen etwas erkennen. Die hatten teilweise auch übernatürliche Kräfte. Magier. Bei Daniel hatten wir von diesen Leuten gehört. Man wurde ausgebildet in dieser Zeichendeuterei, Sterndeutung. Und solche Leute kommen jetzt. Und sie hatten eine Frage, wo ist der neugeborene König? Da ist einer geboren worden. Und sie wussten, hatten irgendwie Erkenntnis darüber, es ist der König der Juden. Sie hatten einen Stern aufgehen sehen, ein Licht hatten sie gesehen. Etwas am Himmel, was völlig ungewöhnlich war. Und sie hatten Erkenntnis darüber bekommen, da ist der König der Juden geboren. Schon ungewöhnlich, oder? Das Erste, was passiert, nachdem Immanuel, Gott, mitten unter die Menschen kommt, ist, dass Magier, Leute, von denen wir es überhaupt nicht erwartet hätten, sich auf den Weg nach Jerusalem machen. Und sie haben ein Anliegen. Sie wollen diesen König anbeten. Komisch. Normalerweise macht man doch ja vielleicht Verträge mit einem neugeborenen König. Man versucht, irgendwelche Bündnisse zu schmieden, schon mal vielleicht ein kleines Geschenk abzugeben. Ja, können wir in Zukunft vielleicht ein bisschen zusammenarbeiten? Aber sie hatten ein ganz anderes Anliegen. Sie wollten diesen König anbeten. Es gab schon mal einen Magier aus dem Osten. Da haben wir in 4. Mose von gelesen. Die Moabiter kannten den auch. Und die wollten unbedingt, dass dieser Magier kommt. Der hatte auch einen Namen, der hieß Bileam. Er kam aus der Gegend. Und er wusste, dass Gott durch ihn spricht, dass Gott ihm Dinge offenbart. Schon komisch. Und dieser Magier Bileam hatte ungefähr 1500 Jahre vorher schon mal etwas gesagt. Er sagte, und es war eine Prophetie über Israel, ihr erinnert euch, er sollte Israel verfluchen, aber er sagt, ich kann nur das sagen, was Gott mir aufs Herz gibt, wenn Gott mich leitet. Und dann kam der Geist Gottes über ihn und er spricht durch Bileam, den Magier aus dem Osten. Und er sagt, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob. Ein Stern aus Jakob. Da haben wir dann wieder diesen Stern. Das ist übrigens 4. Mose 24, wer das mal sucht, Vers 17. Aber hört einfach mal zu. Ist vielleicht einfacher. Ein Stern tritt hervor aus Jakob, ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert die Söhne Sitt. Also ein König, ein mächtiger König, der auftritt in Israel, sein Stern, der erscheint. Vielleicht kannten sie diese alte Prophetie Bileams. Vielleicht hatten sie Kontakt mit Leuten, die von Daniel wussten. Der hatte ja auch dort gelebt, im Osten. Hatte dort die Offenbarungen Gottes, von denen wir Anfang des Jahres immer noch viel gehört hatten, von Daniels Prophetien, von diesen Visionen, von Dingen, die passiert waren. Kannten vielleicht das Zeugnis Nebukadnezar oder das, was Darius, der erste persische König, damals, oder Co-König, von sich gegeben hatte. Was genau passiert war, wissen wir nicht. Gott gibt uns nur eine Information. Hier sind Magier, Leute, die eigentlich nicht aus dem Judentum kommen. Nein, überhaupt nicht. Die von weit her kommen. Gott hatte ihnen Licht gegeben. Sie sagen, ein Stern, irgendwas haben sie gesehen. Und sie haben eine tiefe Sehnsucht im Herzen. Wir möchten diesen König der Juden anbeten. Das ist schon sonderbar, was hier passiert. Deshalb sagt Matthäus, siehe, schau mal, was dort passiert, als Jesus in diesen Tagen in die Welt kam. Da kommen Menschen von weit her mit einer tiefen Sehnsucht im Herzen. Wir möchten ihn anbeten. Sie hatten ein Licht gesehen, ein kosmisches, ein Licht aus der unsichtbaren Welt, was hineinkam in diese Welt. Übrigens, Jesus wird ja oft so beschrieben, ne, als ein Licht, das in die Welt kommt. Das Volk, das im Finstern sitzt, werden wir später noch lesen, als Jesus nach Galiläa geht. Das Volk, das im Finstern sitzt, hat ein großes Licht gesehen. Denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ihnen ist Licht aufgegangen. Licht kommt. Wo Jesus kommt, wo Gott kommt, da wird es hell. Ein Licht. Oder wie Zacharias unter der Leitung des Geistes einmal betet, uns hat der Aufgang aus der Höhe besucht, das Licht, der Sonnenaufgang, das Licht aus der Höhe, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen. Das ist Lukas 1. Johannes spricht davon, in Jesus war das Licht, das Leben, Das war das Leben und das Leben und das Licht der Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommt, jeden Menschen erleuchtet. Und das haben wir hier. Da kommt das Licht, als Jesus in diese Welt kommt, als Gott in diese Welt kommt. Da kommt Licht in die Dunkelheit und erleuchtet Menschen. Und hat diese Magier in irgendeiner Weise erleuchtet, dass sie etwas erkennen können und eine Sehnsucht haben, den König anzubeten. Paulus spricht auch davon, 2. Korinther 4. Aus der Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist. Gott hat Licht in die Herzen gegeben. Zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Ein Licht, das uns Gott erkennen lässt im Angesicht von Jesus. Und da haben diese Magier etwas erkannt. Ganz tief. Es ist ein übernatürlicher Vorgang. Etwas, was da passiert ist. Man kann versuchen, das irgendwie zu erklären mit Planetenkonstellationen. Es gibt da solche Möglichkeiten, wo man das versucht. Aber das ist noch ein anderes Licht gewesen. Es ist ein Licht, das eine Erkenntnis schafft. Gott ist gekommen. Und das hat was mit diesem neugeborenen König zu tun. Und so machen sie sich auf den Weg und sie suchen. Und sie wussten eins, Israel, Jerusalem, und sie kommen an und sie fragen, wo ist er denn? Als der König Herodes das hört, war er bestürzt, Schreckensangst. Und ganz Jerusalem mit ihm, denn die wussten in Jerusalem, wenn der König Angst kriegt, der Herodes, ist das kein gutes Vorzeichen. Dann rollen die Köpfe, dann fließt eine Menge Blut. Alle hatten Angst. Ein neuer König? Der König der Juden? Und was macht er? Er lässt alle Hohepriester und Schriftgelehrten unter dem Volk versammeln. Herodes, der Idumäer, er wusste, wen er fragen musste. Und er lässt die Schriftgelehrten kommen, alle vom Volk. Und er lässt alle Hohepriester versammeln und fragt sie, wo steht es in den Schriften? Wo wird der Messias in die Welt kommen? Die blättern ein bisschen, die wussten ja Bescheid. Und sie sagen zu ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben. Durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im Land Judas, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen ein Fürst, einer, der mein Volk Israel weiden wird. Zur Stelle aus Micha 1, Vers 3. Und da heraus wird hier von Matthäus dies zitiert, Bethlehem in Judäa. Du bist nicht gering unter den Fürsten und den Fürstenstädten Israels. Aus dir wird kommen ein Fürst, einer, der mein Volk Israel weiden wird. Das war bekannt, das hatte Micha gesagt, steht aber bei anderen Propheten, aber hier ganz deutlich bei Micha, Bethlehem ist die Stadt Davids. Von dort wird der Fürst kommen. Was für ein Fürst? Was für ein Herrscher? Einer, der mein Volk Israel weiden wird. Also Hirten weiden, oder? Wörtlich, er wird als Hirte agieren. Eine Führung durch einen Fürsten, einen Herrscher, wie durch einen Hirten. So wird er führen, so wird er leiten, als ein Hirte. Übrigens, in dieser Stelle in Micha, da steht noch mal mehr. Ich möchte mal den ganzen Abschnitt vorlesen, denn das wussten die Schriftgelehrten und das wussten die Hohepriester. Du Bethlehem, das ist Kapitel 5, 1, Vers 3 in Micha. Du Bethlehem in Ephrata, also ein ganz bestimmter Ort, dass du klein bist unter den Tausendschaften Judas. Ja, war ein kleines Städtchen, aber nicht unbedeutend. Aus dir wird hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Was ist das? Und seine Ursprünge sind in der Urzeit. Ein Herrscher, dessen Ursprünge in der Urzeit sind. Von den Tagen der Ewigkeit her. Aus der Ewigkeit heraus wird ein Herrscher kommen, sagt Micha. Und die Magier hatten irgendwie Erkenntnis davon, dass dieser Herrscher, der kommen wird, dieser Stern aus Jakob, Stern aus Juda, dass seine Ursprünge von der Ewigkeit her sind, aus den Tagen der Urzeit. Das ist kein normaler Mensch. Darum wird er sich hingehen bis zu der Zeit, der eine Gebärende geboren hat und so weiter und so weiter. Er wird auftreten und seine Herde weiden, dieser Herrscher, da ist er. Wie in der Kraft Jahwes. Kein gewöhnlicher Herrscher. Er wird in der Kraft Jahwes und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes, sein Weidewerk tun. Das steht schon bei Micha. Ein Herrscher, ein göttlicher Herrscher. Die Magier wussten, er kommt aus der unsichtbaren Welt und wir gehen und wollen ihn anbeten. Die Schriftgelehrten und die Hohepriester geben nur die Information weiter. Es bewegt sie nicht. Sie wussten, wo es steht. Die Magier, die anbeten wollten, die schon einen langen Weg hinter sich hatten. Wir wissen nicht, wie lange sie gebraucht haben, wie lange sie recherchiert haben. Aber sie hatten eine tiefe Sehnsucht und eine tiefe Erkenntnis, die ihnen kein Mensch hätte geben können. Da ist ein König und das ist Gott. Und den wollen wir anbeten. Aber es fehlte noch eine Information. Und das war die Information aus der Schrift. Gott hätte sie ja gleich nach Bethlehem führen können. Tut er aber nicht. Sie brauchten noch Leute, die sich in der Schrift auskennen, in den Heiligen Schriften. Ja, es stand geschrieben. Und diese Kombination, eine Sehnsucht, die Gott geschenkt hatte, Licht von Gott, die Bereitschaft, sich auf den Weg zu machen, und dann noch das, was aus der Schrift herauskam, Information. Das zusammen war alles nötig, damit diese Menschen dahin kommen, wo sie hin wollten, den König anzubeten. Herodes rief daraufhin heimlich die Magier zu sich. Also er wollte ihnen die Information geben, ihr müsst nach Bethlehem. Das war 10 Kilometer südlich von Jerusalem. Das war ganz nah dabei. Das lag an der Hauptstraße von Jerusalem über Bethlehem weiter nach Ägypten. Aber diese Information brauchten sie. Und er fragt jetzt von ihnen die ganz genaue Zeit. Sagt mal, wann genau habt ihr den Stern gesehen? Wann war das? Und dann gleichen sie die Kalender ab. Und er fragt, er musste wissen, wann ist das passiert, dass ihr diesen Stern gesehen habt? Es lag ja schon eine ganze Zeit zurück und er wollte wissen, wie lange ist es her? Und nachdem er genau erfragt hatte, aha, dann war das, okay. Dann schickt er sie nach Bethlehem und er sagt, jetzt geht mal, forscht ganz gründlich nach dem Kind. Und sobald ihr es gefunden habt, erstattet mir Bericht, damit auch ich gehe und ihn anbete. So ein linker Hund. Natürlich wollte er nicht anbeten. Es gibt Menschen, die geben vor, Jesus anzubeten. Aber im Grunde wollen sie nur die Herrschaft Jesu abschütteln. Und Herodes hatte deshalb Angst, weil er Angst um seine Herrschaft hatte. Das war sein Anliegen. Seine Herrschaft aufrechterhalten. Und vielleicht ist das vielleicht der Hauptgrund, warum Menschen nicht bereit sind, diesen Messias anzubeten, weil sie die Herrschaft selber in der Hand halten wollen. Mag sie noch so lächerlich und ängstlich, jämmerlich sein, diese Herrschaft, die wir als Menschen haben. Aber dieses bisschen Herrschaft abgeben, das hindert uns oft, den König anzubeten. Vielleicht ist es das. Als die Magier den König gehört hatten, die Informationen hatten, da zogen sie los. Und schau, was passiert. Der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, damals, der ging vor ihnen her. Da war er wieder. Und er ging vor ihnen her und er blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Da hätte ja Gott ihn gleich führen können, oder? Aber nein, er gibt ihnen noch Gottes Wort. Sie brauchen Gottes Wort. Wenn du Gott anbeten willst, wenn es in deinem Herzen ist, nimm Gottes Wort dazu. Wenn du manchmal nicht weißt, wie du Gott anbeten kannst, schlag das Wort auf. Ich mache das oft mit den Psalmen. Und dann bete ich Psalmen zum Herrn. Ich nehme diese Worte und mache sie zu meinen eigenen. Das kann man machen. Und was wir lesen, nimm es, bete es zu Gott zurück. Sprich mit dem Vater darüber. Darin leitet der Geist Gottes uns, dahin Gott anzubeten. Aber jetzt, der Stern war wieder da. Und er leitet sie exakt zu dem Haus, zu dem Ort, wo das Kind war. Das kann also nicht so eine Konstellation von, weiß ich nicht, Jupiter und Saturn und wie man das manchmal versucht zu erklären. Das funktioniert ja nicht. Ja? Es war ein Ort und da führt das Licht sie hin. Das Licht, das Gott ihnen geschickt hatte, führt sie genau dahin. Es hätten sie nie das Haus gefunden. Niemals wären sie angekommen. Selbst Bethlehem ist ja immer noch ein größerer Ort gewesen. Kleinstädtchen. Wie hätten sie denn da diesen Messias finden können? Da stand ja kein Schild am Haus. Da war ja keine Palastwache. Das war ja völlig inkognito passiert. Aber als sie den Stern sahen, freuten sie sich riesig. Freuten sich mit großer Freude. Also doppelt, moppelt, dreifach gesagt. Mit anderen Worten, das war eine Riesenfreude. Eine tiefe Freude, die man mit Worten überhaupt nicht richtig zum Ausdruck bringen kann, wenn man da ankommt, wo man hin wollte, nämlich diesen Messias anzubeten. Es gibt eine Freude und viele von uns kennen sie, denn ich hoffe, dass wir sie alle kennen. Eine tiefe Freude des Herzens, wenn wir da sind, wo wir den Herrn anbeten. Nicht nur mit Worten, sondern hier von innen. Und das Licht Gottes uns führt, uns plötzlich die Augen aufgehen und wir Dinge sehen, erkennen, die du schwer mit Worten beschreiben kannst, aber die sehr real sind. Die Freude, die kennt man dann. Und das merkt man. Oh, Herr, so wunderbar, dich anbeten. Und was machen sie? Sie gehen ins Haus, aber nicht ins Stall. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Jesus ist ja im Stall geboren, ne? Und dann lag der da in der Futterkrippe. Aber hier, sie gehen ins Haus. Ja, da waren doch schon 2 Jahre vergangen. Aber das kommt im nächsten Abschnitt. Sie gehen ins Haus und sie finden den Messias. Den König? Sie finden da einen kleinen Jungen, irgendwo so knapp 2 Jahre alt, mit seiner Mutter. Vielleicht hat er ein bisschen Angst gehabt und versteckt sich da noch ein bisschen hinter der Mama, sitzt auf dem Schoß. Sie finden ein völlig normales, unscheinbares Kind. Da strahlte kein Lichtglanz, da war keine Engelschar, da war nur ein Kind mit seiner Mama. Also das war ja nun nichts Besonderes, oder? Ich meine, so ein kleiner Junge, das ist schon was Schönes. Ich habe ja auch Enkelkinder. Und da freue ich mich immer. Die sind so einfach toll, so Kinder, so kleine. Ja, wer selber Baby hat, Kleinkind, ja, das ist was Wunderbares. Aber eigentlich nichts Normales. Zumindest nichts, was mich bewegen würde, jetzt auf meine Knie zu gehen und ihn anzubeten. Das ist etwas, was nur Gott zusteht. Aber diese Magier, sie sehen es und sie fallen nieder und sie beten ihn an. Ihn, diesen Jungen. Sie beten ihn an. Warum? Das konnten sie doch nur, weil Gott ihnen hier drin Licht gegeben hatte. Weil sie Bestätigung hatten mit diesem Stern. Und da wussten sie, das muss es sein, das muss er sein. Wir haben den Stern gesehen, da ist diese unbändige Freude. Das muss er sein. Sie beten ihn an. Nach außen. Seltsam. Da war nichts Besonderes. Aber sie beten ihn an. Und dann öffnen sie ihre Schatztruhen und sie bringen ihm Opfergaben. Aber nicht nur Geschenke, sondern Opfergaben ist das Wort hier. Gold und Weihrauch und Myrrhe. Alles das, was man am Räucheraltar so brauchte. Dieser vergoldete Altar mit dem Weihrauch, mit der Myrrhe. Das waren Dinge, die man braucht für dieses Rauchopfer, dass wie sein Gebet zu Gott hochsteigt. Und genau das bringen sie ihm. Also das ist eindeutig. Sie beten Gott an und knien sie vor einem Kind. Völlig unverständlich. Es ist nur zu erklären, dass Gott ihnen ein Licht gegeben hat, dass sie etwas hier tief drin begriffen hatten. Wir sehen Gott nicht. Wir können ihn nicht schmecken. Manchmal erleben wir eine tiefe Freude und eine Sehnsucht. Aber wenn Gott uns diese Sehnsucht nicht gibt und uns nicht Licht im Herzen gibt, dass es da hell wird, wie sollen wir ihn dann anbeten? Aber hier hat's funktioniert. Und es waren Magier, es waren Leute, von denen du es niemals erwartet hättest. Und sie waren von weit her gekommen. Und jetzt waren sie am Ziel und sie beten ihn an. Und Gott würde noch viele, viele Menschen von Ost und West, von überall auf der Erde herbeiführen. Leider sind die nicht gekommen, die es hätten wissen müssen, die es eigentlich wussten. Wo waren sie, die Schriftgelehrten, die Priester? Hey, das war ein Katzensprung, 10 Kilometer darüber. Hättet ihr nicht mal selber gucken können? Habt ihr keine Sehnsucht gehabt? Ihr wusstet doch Bescheid. Ihr habt ein bisschen geblättert, da wusstet ihr klar, da, ja, Bethlehem. Aber sie waren nicht da. Manchmal sind unter den Anbetern Gottes solche, wo du es nie erwartet hättest. Und doch beten sie Gott an. Und das passt oft nicht in unser System hinein. Und auch was dann passiert, im Traum, also der Tag geht zu Ende, sie haben ihn angebetet, haben vielleicht da irgendwie miteinander gesprochen, wissen wir nicht genau, was da los war in diesem Haus. Sie legen sich schlafen und in der Nacht spricht Gott zu ihnen nochmal. Und er gibt ihnen eine Warnung, er warnt sie, nicht zu Herodes zurückzukehren. Der hatte ihn ja befohlen. Ihr müsst sofort zurückkommen, ne? Forscht mal gründlich, kommt, berichtet mir. Ich will ihn auch anbeten. Nein, geht nicht zurück. Und sie entwichen, Das Wort steht für Flucht, Ausweichen, Weggehen. Sie entwichen auf einem anderen Weg in ihr Land. Sie gehen erstmal weiter nach Süden, runter ans Tote Meer, rum ums Tote Meer, da war das, war die Straße, Umweg von etwa 100 Kilometern. Ob sie da mit dem Esel oder mit dem Kamel, keine Ahnung, auf jeden Fall ein Riesenumweg. Sie gehen zurück. Das war alles, was sie erlebt hatten. Sie kommen, sie finden das Kind, sie beten an, sie erleben diese Freude, sie erleben nochmal die Führung und dann kommt eine Warnung Gottes, auf keinen Fall zurückgehen. Das ist wie ein Wechselbad der Gefühle. Wäre doch so schön gewesen, wenn jetzt noch andere Dinge passieren, vielleicht Engel erscheinen, Wunder passieren, irgendwas Besonderes. Aber dann, lauft weg. Nicht zurückgehen, schnell. Und da mach ich schnell auf den Weg. Als sie entwichen waren, da erscheint ein Engel des Herrn, der Josef im Traum. Nächster Abend. Die hatten einen Tag vielleicht Zeit, das nochmal zu verarbeiten, was sie da erlebt hatten, konnten sie ja nicht einsortieren. Und da kommt wieder ein Engel des Herrn, erscheint Josef im Traum. Und er sagt, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten hinein. Bleib dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes will das Kind suchen, um es zu vernichten. Dann geht's in ein Kapitel Flucht und Vertreibung. Ägypten. Das passt überhaupt nicht mehr alles zusammen. Ägypten, das war doch der Ort, wo Gott gesagt hatte, verflucht ist, wer zurückgeht nach Ägypten. Ja, das war der Ort der Sklaverei. Es war ein Ort, wo das Volk unter einem Joch stand. Das ist der Ort der Sünde. In Offenbarung lesen wir, ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistlich gesprochen Sodom und Ägypten heißt. Also Ägypten, ein Ort, wo doch ein Frauen nicht hingeht. Und nun dieser Befehl, jetzt gehst du nach Ägypten. Und dann passiert diese schreckliche Sache, dass die kleinen Kinder, die Jungs, diese süßen kleinen Jungs, aus der ganzen Gegend umgebracht werden. Totenklage über der ganzen Gegend. Schreckliche Dinge passieren. Wie gehen wir damit um? Warum passiert das? Wie kann man sich das erklären? Wie passt denn das überhaupt noch zusammen? Also der Herr macht es uns mit diesem Messias wirklich nicht leicht. Eigentlich funktioniert das vorne und hinten nicht. Da scheint alles schief zu laufen. Und doch ist Gott ist am Werk. Es erfüllt sich das Wort Gottes, wie wir gelesen haben, damit erfüllt würde Bethlehem. Ja, er ist tatsächlich in Bethlehem zur Welt gekommen, hat ihn tatsächlich dort angebetet. Und dann passieren noch andere Dinge. Aber das schaffen wir heute nicht. Das machen wir nächstes Mal. Die zweite Hälfte, ich habe das zwar vorbereitet, aber das wäre einfach schade, weil das ist schon harter Tobak, was passiert. Wieso sterben die Kinder? Wieso? Gott, was sagst du jetzt? Was sagst du denn dazu? Also das mit der Anbetung, schön und gut, aber das sind Unschuldige. Das passt nicht ins System. Das geht ja mal gar nicht. Ja. Aber warum macht Gott das? Warum ruft er seinen Sohn aus Ägypten? Warum ruft er den nicht aus Jerusalem oder aus Bethlehem oder sonst woher? Nein, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Nazaräner soll er heißen. Warum? Machen wir nächstes Mal weiter. Ich weiß nicht, wann ich wieder hier bin, aber können wir uns schon drauf freuen. Es ist wunderbar, wie Gott es macht und es gibt Antworten und es hat seine Gründe und Gott zeigt uns auch einiges. Aber leicht ist es nicht. Behalten das vielleicht für heute. Die Sehnsucht, diesen König anzubeten. Bitten wir den Herrn, dass uns Licht gibt, dass wir was verstehen können. Nehmen wir sein Wort dazu. Machen wir uns auf den Weg. Es liegt nicht gerade um die Ecke. Manchmal ist es ein längerer Weg. Manchmal gibt es Hindernisse. Manchmal ist es schwierig. Aber Gott hat auch eine Sehnsucht. Gott sucht die, ja, Gott sucht. Ja. Kannst du jetzt überall sehen, Mitarbeiter gesucht. Ja, suchen Verstärkung. Gott sucht auch. Gott sucht die, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Die sucht Gott. Ja. Johannes 4. Machen wir uns auf den Weg, beten diesen Gott an. Ich freue mich, dass ihr auch hier mehr Gebetssachen macht. Das finde ich gut. Ja, das ist das Größte, was wir haben, dass wir mit diesem Gott sprechen können. Da ist große Freude drin. Amen.